Sternengeschichten Folge 563. Miranda, der seltsame Mond des Uranus. Das Sonnensystem ist voller Welten. Von der Erde aus sehen wir davon leider entweder gar nichts oder höchstens ein paar Lichtpunkte am Himmel. Und die Welt, um die es heute geht, die ist ohne optische Hilfsmittel komplett unsichtbar für uns. Die befindet sich bei Uranus, den man zwar theoretisch mit freiem Auge sehen könnte, aber in der Praxis eigentlich so gut wie nie ohne optische Hilfsmittel sehen kann. Dieser ferne Planet wird von einem Haufen Monde umkreist, von denen ich in Folge 409 der Sternengeschichten ja schon erzählt habe. Heute geht's aber nur um einen dieser Monde, nämlich Miranda. Sein Durchmesser beträgt nur ca. 470 Kilometer und so ein kleiner Himmelskörper ist in der enormen Entfernung von der Erde natürlich nicht mit freiem Auge zu sehen. Es wäre aber cool, wenn man es könnte, denn Miranda ist ein höchst seltsames Objekt. Der Mond sieht komplett durcheinander aus, irgendwie zusammengestückelt, so als wären da ein Haufen unterschiedlichster Felsbrocken wahllos ineinander gekracht. In der Mitte ist eine Region, die tatsächlich ein bisschen so aussieht, wie wir es von unserem Erdmond kennen, darunter irgendeine komische rechteckige Struktur mit hellen Gräben, am Rand des Mondes lange dunkle Furchen, die sich über den halben Mond ziehen und darunter sieht so aus, als wäre ein kleines Stück aus Miranda rausgebrochen. So eine komplexe Oberfläche würde man sich bei einem so winzigen Objekt wie Miranda definitiv nicht erwarten. Aber der Mond ist nun mal da, knapp 130.000 Kilometer von Uranus entfernt auf einer kreisförmigen Umlaufbahn, die ihn alle 1,4 Tage einmal um diesen fernen Eisriesenplaneten bringt. Von seiner Existenz wissen wir seit dem 16. Februar 1948, als der Astronom Gerard Kuiper ihn mit dem Teleskop der McDonald-Sternwarte in Texas entdeckt hat. Miranda befindet sich außerhalb des Ringsystems von Uranus auf einer, wie gesagt, fast perfekt kreisförmigen Bahn. Diese Bahn ist aber um mehr als 4 Grad gegenüber der Äquatorebene von Uranus geneigt und das ist außergewöhnlich. Was das zu bedeuten hat, schauen wir uns aber später noch genauer an. Bleiben wir aber zuerst noch bei Uranus, dem Planeten, den Miranda umkreist. Über Uranus gibt's auch jede Menge zu erzählen. Für diese Geschichte hier ist aber die Art und Weise interessant, wie Uranus um die Sonne kreist. Das tut er mit einer Umlaufzeit von knapp 84 Jahren und die Achse, um die Uranus selbst alle gut 17 Stunden rotiert, die ist um 97 Grad gegenüber der Ebene geneigt, in der er sich um die Sonne bewegt. Oder anders gesagt, Uranus rollt quasi um die Sonne herum. Ein halbes Uranusjahr lang ist sein Nordpol fast direkt auf die Sonne gerichtet, die andere Hälfte zeigt der Südpol zur Sonne. Das bedeutet, dass eine Hälfte des Uranus 42 Jahre lang dunkel ist und die andere hell, worauf dann ein 42 Jahre langer heller Tag folgt und auf der anderen Seite Dunkelheit. Es ist ein bisschen so wie bei den Polartagen und Polarnächten in Arktis und Antarktis auf der Erde. Und was für den Uranus gilt, das gilt auch für Miranda, der den Planeten ja nahezu in dessen Äquatorebene umkreist. 42 Jahre lang ist die eine Hälfte des Mondes hell und die andere dunkel und dann ist es 42 Jahre lang umgekehrt. Das ist aber bei weitem noch nicht alles, was Miranda so außergewöhnlich macht. Schauen wir uns an, was es dort alles zu sehen gibt. Zum Beispiel die Korone. Das ist lateinisch für Krone bzw. Kranz und genau so sehen diese Strukturen auch aus. Das sind so runde, ovale Dinger, Strukturen, die keine Krater sind. Wir kennen sowas von der Venus. Dort entstehen die Korone, wenn Magma aus dem Planeteninneren aufsteigt und dabei die Kruste des Planeten nach oben drückt. Dann bricht die Kruste auf und das geschmolzene Material fließt an den Rändern der Brüche nach oben. Und die Struktur, die dabei entsteht, das ist das, was wir Korona nennen. Bei einem heißen Planeten wie der Venus ist das plausibel, aber nicht bei einem winzigen Mond wie Miranda, der noch dazu eiskalt ist, so fern der Sonne. Und das mit dem Eis ist wörtlich gemeint. Die mittlere Dichte von Miranda liegt nur wenig über einem Gramm pro Kubikzentimeter, was bedeutet, dass dieser Mond fast vollständig aus Wassereis bestehen muss. Fast 80% des Mondes sind tatsächlich Eis. Der Rest ist ein bisschen Gestein und andere gefrorene Gase wie Methan. Mit heißem Magma ist im Inneren von Miranda eher nicht zu rechnen. Aber wir kommen später auf dieses Thema und die Entstehung der Korone auf Miranda zurück. Zuerst schauen wir uns eine davon etwas genauer an, nämlich Inverness Korona. Auf einem Bild von Miranda ist sie leicht zu erkennen, denn diese Struktur ist fast schon rechteckig statt oval oder kreisförmig. Das handelt sich dabei um eine gewaltige Senke in dem sie umgebenden Hochland mit einer Ausdehnung von mehr als 230 Kilometer. Man erkennt jede Menge Furchen und deutliche Helligkeitsunterschiede in der Oberfläche. Denn allgemein ist Miranda ja eher ein heller Himmelskörper. Der reflektiert im Mittel gut 32% des einfallenden Sonnenlichts, mehr als doppelt so viel wie der Erdmond reflektiert. Innerhalb von Inverness Korona variiert die reflektierte Lichtmenge aber zwischen 20% und 40%. Sehr helle Regionen wechseln sich dort mit sehr dunklen Bereichen ab. Neben Inverness Korona befindet sich Elsinore Korona. Das ist eine noch ausgedehntere Region aus parallel verlaufenden Gräben, die bis zu 320 Kilometer lang sind. Wirklich beeindruckend auf Miranda sind allerdings die Rupes. So werden die Klippen auf Miranda genannt und nirgendwo gibt es höhere Klippen als dort. Wenn man auf der Erde möglichst tief nach unten fallen will, ohne in ein Flugzeug zu steigen, dann muss man auf die Insel Baffin Island in Kanada reisen. Dort steht Mount Tor mit einer Steilwand, von der aus es 1250 Meter senkrecht nach unten geht. Und es hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, aber der Erste, der diesen Berg bestiegen hat, war der Astronom Lyman Spitzer, über den ich in Folge 362 mehr erzählt habe. Mount Tor ist aber nichts gegen die Verona Rupes auf Miranda. Von dieser Klippe geht's 20 Kilometer tief nach unten. 20 Kilometer. Wenn man von Mount Tor runterfallen würde, wird man circa 20 Sekunden brauchen, bis man unten ankommt. Von der Spitze der Verona Rupes würde man mehr als 12 Minuten lang fallen. Das liegt jetzt nicht allein an der Höhe, sondern natürlich auch an der enorm geringen Schwerkraft, die auf dem kleinen Mond herrscht. Trotzdem sollte man diesen Sprung nicht ausprobieren. Ja, auch in der geringen Schwerkraft von Miranda erreicht man am Ende eine Geschwindigkeit von ungefähr 200 Kilometern pro Stunde, mit der man dann am Boden dieser gewaltigen Klippe aufprallen würde. Es ist schon ein bisschen überraschend. Warum finden wir die größte bekannte Klippe des Sonnensystems gerade auf diesem kleinen Uranusmond? Und wieso hat dieser Mond überhaupt so viele geologische, komplexe Strukturen? Was ist da los? Wie ist dieser Mond entstanden, dass er heute so aussieht, wie er aussieht? Das sind lauter gute Fragen und leider gibt's darauf nicht ganz so viele gute Antworten. Früher hat man gedacht, dass der Mond nach seiner Entstehung durch eine Kollision mit einem anderen Himmelskörper quasi komplett zerbrochen ist und dass die Bruchstücke sich dann eben auf die chaotische Weise wieder zusammengesetzt haben, die wir heute sehen. Das klingt prinzipiell plausibel, sowas kann passieren, aber je genauer man sich Miranda angesehen hat, desto weniger Hinweise hat man für diese Hypothese gefunden. Heute geht man von einer anderen Situation aus. Miranda ist ja nicht der einzige Mond des Uranus, da sind noch mehr als zwei Dutzend andere, zum Beispiel Ariel und Umbriel. Die sind beide deutlich größer als Miranda. Computersimulationen haben gezeigt, dass Miranda nach seiner Entstehung in einer Bahnresonanz mit einem oder beiden dieser anderen Monde gewesen sein könnte. Das heißt, dass die Umlaufbahnen um Uranus der Monde in einem ganzzahligen Verhältnis zueinander gestanden sind. Zum Beispiel, während Ariel einmal um den Uranus läuft, macht Miranda genau drei Umläufe. Das wäre zum Beispiel eine 3:1 Resonanz. Heute ist Miranda in keiner Bahnresonanz, aber früher hätte der Mond eben genau in so einer 3:1 Resonanz mit Ariel oder einer 5:3 Resonanz mit Umbriel gewesen sein können. Und in solchen Resonanzzuständen können sich die gravitativen Wirkungen der Monde aufeinander verstärken, weil sie ja nach regelmäßigen Zeiten die gleichen relativen Abstände haben wie zuvor. Ariel und Umbriel haben also, simpel gesagt, immer wieder mit ihrer Gravitation an Miranda geschubst und das hat natürlich Folgen gehabt. Zuerst ist die Umlaufbahn von Miranda dadurch exzentrisch geworden. Sie ist also immer stärker von der Kreisbahn abgewichen. Und das hat die Gezeitenwirkung verstärkt, die Uranus auf Miranda ausübt. Denn die hängt ja davon ab, wie stark sich der Abstand eines Mondes in dem Fall zu seinem Planeten ändert. Und wenn die Bahn exzentrisch ist, dann ist diese Änderung groß. Dann ist er mal nahe dran und mal weiter weg. Es gab also eine starke Gezeitenkraft und diese starke Gezeitenkraft hat Miranda verformt und dabei aufgeheizt. Wärmeres Wassereis aus seinem Inneren hat vielleicht an die Oberfläche steigen können, so wie das geschmolzene Gestein im Inneren der Erde nach oben steigt. Und dadurch könnten auch auf Miranda tektonische Prozesse abgelaufen sein, die dann zum Beispiel die Korone entstehen haben lassen, die Gebirge aufgefaltet haben, die Klippen gebildet haben und so weiter. Die Phase der Bahnresonanzen, die hat nicht ewig gedauert. Irgendwann war die Bahn von Miranda so weit gestört, dass sie nicht mehr in Resonanz mit Ariel oder Umbriel war. Ich will jetzt auf die ganzen himmelsmechanischen Details nicht eingehen, aber am Ende führt das dazu, dass die Bahn wieder sehr kreisförmig wird, aber die Bahnneigung sich erhöht. Ja, genauso, wie wir es heute beobachten. Womit wir beim letzten Problem wären, was Miranda angeht. Wenn ich sage, wie wir es heute beobachten, dann ist damit eigentlich gemeint, wie die Raumsonde Voyager 2 es im Jahr 1986 beobachtet hat, als sie an Uranus vorbeigeflogen ist und dabei auch ein paar Bilder von Miranda machen hat können. Und dass die Sonde gerade an Miranda vorbeigeflogen ist, in einem Abstand von knapp 30.000 Kilometern, das war reiner Zufall. Voyager 2 war auf dem Weg zum noch weiter entfernten Neptun und das war eben halt gerade die Bahn, die für diesen Flug nötig war. Damals hat niemand damit gerechnet, dass dieser kleine Mond so ein extrem spannendes Objekt sein könnte. Ja, man ist halt dran vorbeigeflogen und hat gedacht, na gut, dann schauen wir uns den halt auch an. Aber das zeigt halt auch wieder, dass man nie genau sagen kann, was man finden wird, bevor man nicht nachschaut. Wer weiß, was die anderen Monde des Uranus noch für unerwartete Eigenschaften haben. Oder die Monde des Neptun, des Jupiters, des Saturn und all die anderen Kometen, Asteroiden und restlichen Himmelskörper im Sonnensystem, die wir noch gar nicht oder nur extrem lückenhaft beobachtet haben. Und auch bei Miranda gäbe es noch viel zu beobachten. All das, was ich bis jetzt erzählt habe, von Inverness Corona, von den gigantischen Klippen der Verona Rupes und so weiter, das spielt sich nur auf einer Hälfte des Mondes ab. Was auf der anderen Hälfte noch alles zu sehen wäre, wissen wir nicht, denn die hat Voyager 2 nicht fotografiert. Vielleicht ist Miranda noch viel außergewöhnlicher, als wir bisher glauben.